Die Schreibenden von Anja Görz.
Zu Gast bei Die Schreibenden ist heute ein Mann, der vor allem ganz viel in dieses Internet reinschreibt. Das haben Sie vielleicht schon gelesen. Und genau das ist auch Thema seines Buches, über das sprechen wir natürlich auch. Alf Frommer, gestammelte Werke, Untertitel Die phänomenalen Twitter-Tagebücher von Siegstyle. Herzlich willkommen, lieber Alf.
Ja, guten Tag.
Fangen wir mal mit Siegstyle an. Das ist dein Twitter-Name. Warum hast du dich dafür entschieden, nicht unter deinem Namen zu twittern?
Also ich mache das ja sowohl als auch. Ne? Twitter hat sich ja ganz schön verändert. Ich habe mich 2007 dort angemeldet und damals war ja die Namensgebung noch komplett umgekehrt. Das heißt, man hatte nur einen Ad-Namen. Da war ich halt @SiegStyle. In den Jahren hat dann Twitter selber das verändert. Das heißt, ich habe mich dann umbenannt. Ich heiße dort jetzt eigentlich mit Hauptnamen Alf Frommer. Also ich habe jetzt einen Klarnamen. Ich habe auch mein Gesicht zeige ich da in sozialen Medien. Und der Untertitel ist immer noch dieser alte Twitter-Name @SiegStyle.
Ich frage das deshalb, weil das natürlich immer wieder ein Thema ist. Wir haben gerade wieder Diskussionen gehabt darüber, ob man sich nur mit Klarnamen überall in den sozialen Netzwerken anmelden soll. Du hast gerade gesagt.
Habe ich heute zum Beispiel auch einen Scherz drüber gemacht.
Ja, ne? Also, ganz schwierig, Scherze bei Twitter.
Ja, also was war der Scherz? Kennst du eine Internetdiskussion, die alle paar Monate immer wieder aufflammt und die eigentlich zu nichts führt? Klar, Namenspflicht. Ne?
Du hast gerade schon gesagt, seit März 2007 habe ich rausgefunden, bist du bei Twitter. Also 12 lange Jahre mit inzwischen mehr als 16.000 Followern. Was hast du denn gemacht, um so viele Leute für dich und das, was du schreibst, zu interessieren?
Premium-Content vom Allerfeinsten.
Ja, aber wir wollen jetzt natürlich wissen, was Premium-Content ist. So einfach kommst du uns nicht davon hier.
Also ich bin ja selber gelernter Texter, Werbetexter, arbeite da halt auch viel mit Sprüchen. Und im Grunde genommen habe ich dann Twitter als ein Medium entdeckt, was genau zu dem passt, was ich halt auch beruflich mache. Das heißt, als Werbetexter versucht man ja, Dinge so kurz wie möglich auf den Punkt zu bringen, charmant, witzig, unterhaltend. Und damals hatte Twitter ja noch 140 Zeichen, also musste man sich da auch im Endeffekt ganz schön disziplinieren, um Dinge auf den Punkt zu bringen. Und das ist auch für mich beruflich eine gute Übung gewesen. Und scheinbar hat es die Leute auch so unterhalten, dass die gedacht haben, den folge ich jetzt mal.
Gut, der große Unterschied zum Thema Werben ist ja, dass Werber, ich sage jetzt mal extra gehässig, lügen bei all den Dingen, die sie aufschreiben. Also sie sprechen immer von den besten, weiß ich nicht, Taschentüchern, Toilettenpapierrollen oder sonstigen Dingen. Du schreibst ja Dinge da rein, von denen du überzeugt bist, dass sie wahr sind. Ist das der große Unterschied?
Naja, man muss ja sagen, wenn es jetzt um das Thema Lügen geht, ne? Also Donald Trump hat mit Lügen 60 Millionen Follower bekommen. Ne? Also scheinbar scheint das da auch ganz gut zu funktionieren.
Aber den Schuh hast du dir jetzt nicht angezogen?
Nein, den Schuh habe ich mir nicht angezogen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt ja gar nicht mehr, sagen wir mal, diese Art Werbung mache, dass ich Produkte verkaufe. Ja. Also jetzt hier ist der Turnschuh oder der Schokoriegel oder der Erdbeerjoghurt, sondern ich arbeite ja mehr für politisch-gesellschaftliche
Themen. Was das jetzt nicht auf den ersten Blick besser macht, dazu kommen wir aber gerne später noch.
Ja.
Aber wenn du Dinge jetzt unter deinem Namen da reinschreibst und du kommentierst ja auch aktuell politische Dinge, du guckst dir Politiker an, die du zum Teil auseinander nimmst, die Bild-Zeitung ist ein Objekt, sag ich jetzt mal, das du dir gerne vorknöpfst. Und andererseits gibt es ganz viele Menschen und immer mehr Menschen, die sich scheuen, unter ihrem Namen Dinge zu veröffentlichen, weil sie dafür wahnsinnig angegriffen werden. Mhm. Wie oft denkst du nach, bevor du einen Tweet absendest?
Gar nicht so viel, ne? Also einerseits schon, weil ich natürlich versuche, das zu verstehen, was da ist. Ich war aber immer schon auch ein Bauchmensch. Also ich bin überhaupt nicht derjenige, der einen Satz schreibt und den gucke ich mir 20 Mal an und schreibe den irgendwie 21 Mal um, weil ich denke, er ist dann besser, sondern ich bin ein sehr spontaner Typ, der Gedanken rausfeuert. Und anders als jetzt in meinem Beruf kann ich ja für mich selber entscheiden, ob ich das gut finde oder nicht und kann es halt entsprechend auch sofort veröffentlichen.
Hat dir je irgendwas leid getan, was rausgegangen ist?
Ja, es hat mir schon auf jeden Fall. Ich habe auch Blödsinn oder Unsinn auch mal geschrieben, Dinge, die nicht in Ordnung waren, Leute, die ich vielleicht auch mit Dingen verletzt habe, Sachen. Das ist ja heutzutage einfach so, man hat ja für nichts mehr Zeit im Endeffekt, ja, Dinge flammen auf, alle Leute sagen etwas dazu und ein paar Tage später stellt sich raus, dass der Sachverhalt ein ganz anderer war. Und da fehlt einfach manchmal auch die Zeit, sagen wir mal, die Dinge zu beobachten, abzuwarten, wie ist es denn nun mal wirklich? Und dann habe ich schon auch Dinge gepostet, die sich dann rausgestellt haben, nach einigen Tagen, dass die so gar nicht waren, wie sie zunächst auch im Netz dargestellt worden sind.
Und dann?
Und dann ist es natürlich, tut es mir leid, dass das so gemacht wurde. Ich muss dazu sagen, bestimmt nicht jedes Mal, aber es ist auch schon so, dass ich mich korrigiere, jetzt auch bei der Umweltsau zum Beispiel, die gerade war, diese Satire, die ja im Grunde genommen ein total harmloses Ding war, da habe ich auch zwei Fehler gemacht. Ich habe mir das Lied erstmal gar nicht angehört. Ich glaube, wenn ich es gehört hätte und gesehen hätte, wie harmlos das eigentlich ist, hätte ich die Aufregung A, nicht verstanden und B, war ich diesem Lied auch ein wenig kritisch gegenüber, aber ich habe auch nicht mitbekommen, dass im Grunde genommen auch rechte Netzwerke, Bubbles dort koordiniert, sage ich mal, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter Druck gesetzt haben. Und wenn ich das deutlicher gewusst hätte, hätte ich manchen Tweet nicht geschrieben. Ich habe diese Tweets dann auch gelöscht und ich habe am nächsten Tag geschrieben, ich habe ein paar von diesen Tweets, die ich gestern geschrieben habe, gelöscht, weil ich jetzt einige Sachverhalte mitbekommen habe, dass ich meine Meinung geändert habe und ich das nicht so stehen lassen will.
Die Geschichte mit der Umwelt ist ein gutes Thema, weil da ja wirklich jeder kommentiert hat, egal ja. In welchem Netzwerk oder egal an welchen Kaffeetisch man kam oder auf welche Party man kam, es war überall Thema. Jeder hatte eine Meinung dazu, egal ob er das gehört und gesehen hatte oder egal, wie viel er selber darüber gelesen hatte. Ich würde gerne mit dir über Meinungsfreizeit sprechen. Das ist auch eine Idee von dir. Mhm. Das ist ja was, was man in so einem Fall wie jetzt der Umweltsau auch gut gebrauchen kann, nämlich eine Pause von all diesen Meinungen. Erklär mal die Idee.
Na, die Idee ist eigentlich auch wieder so aus einem Spruch entstanden, ne? Dass halt ganz viele Menschen reden über Meinungsfreiheit. Und das ist die ja, manche behaupten ja, es gäbe die nicht, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Wir haben eigentlich eine Meinungsspirale. Jeder hat eine Meinung zu irgendwas. Jeder kann diese Meinung sagen. Und irgendwann habe ich gedacht so, okay, Meinungsfreizeit war jetzt erstmal ein lustiger Begriff oder so, aber es steckt halt auch sehr viel drin, weil eigentlich müssten wir uns alle mal ein bisschen Freizeit von Meinung nehmen, ja, uns mal ein bisschen zurücknehmen und vielleicht bei nicht immer denken, ich müsste direkt irgendwas zu irgendeinem Sachverhalt sagen, ja, auch wenn ich den Sachverhalt zum Beispiel teilweise auch gar nicht mit eigenen Mitteln komplett durchdringen kann, weil ich ja auch nur ein gewisses Abbild der Wirklichkeit in Anführungsstrichen in sozialen Medien halt geboten bekomme und jeder, auch mich eingeschlossen, ich gehöre ja auch, sage ich mal, zu den eher meinungsstarken Menschen im Internet, wir meinen halt zu jedem etwas sagen zu müssen und eigentlich würde uns Meinungsfreizeit sehr gut tun.
Also das heißt, wenn mir ein Thema richtig auf den Wecker geht, dann gehe ich auf meinungsfreizeit.de und sage, zu diesem Thema möchte ich jetzt erstmal nichts mehr hören.
Genau, ja. Dann kann man auch mal ein bisschen runterkommen. Also die Idee ist zusammen auch entstanden mit Dirk von Gehlen. Der ist ja Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, kümmert sich da um digitale Projekte. Den kenne ich schon sehr lange, weil ich früher halt auch bei jetzt.de zuerst halt auch Texte veröffentlicht hatte und hatte dort auch mal eine Kolumne. Und so ist auch mal der Kontakt entstanden und der folgt mir auch auf Twitter und der hat diesen Begriff gesehen und hat dann auch dann diese Webseite dazu dann ins Leben gerufen.
Ja, und da gucke ich mal gerade auf dein Buch, weil der hat auf der Rückseite deines Buches wird er zitiert mit der Serienmeister aus der Wortspiel-Bundesliga endlich als Buch. Damit meint er dich und dein Buch natürlich. Huch. Guck mal, Siri. So funktioniert Siri. Wir werden alle überwacht.
Ich liebe es. Wer kommt denn jetzt hier Bayern München rein?
Wir werden alle überwacht, Freunde. So, aber wir bleiben, gehen nicht zu Fußball, wir bleiben bei Frommer und deinem Buch, nämlich. Warum hast du dich entschieden, wegzugehen vom Digitalen und Tweets auf Papier zu drucken?
Eigentlich eine blöde Sache, ne?
Ungewöhnlich auf jeden Fall.
Ja, ich hatte aber auch mal einen Spruch so, weil ich Humor entsteht ja dadurch, dass also auch dadurch, dass man einfach Dinge mal umdreht, ne? Und dann war auch ein Spruch, den ich mal gebracht habe, ich bringe mein Buch als Blog heraus, ne? Also einfach um den Weg mal um so, normalerweise hast du einen Blog und bringst ein Buch raus, das habe ich jetzt gemacht sozusagen. Und lustiger wäre es ja eigentlich, wenn man es genau umgekehrt machen würde. Ne? Ich habe ein Buch und das haue ich halt als Blog jetzt ins Netz. Ne? Das fände ich eigentlich ganz interessant. Die Idee ist halt entstanden, dass mich ein Verleger angesprochen hat und hat gesagt, okay, du schreibst ja ganz interessante Sachen ins Netz. Es ist ja auch schon so, dass ich schon oft in Medien gelandet bin mit den Tweets, die ich so geschrieben habe, sei es im Fernsehen bei N24, bei Hart aber fair mit einem Spruch zum Großflughafen in Berlin, bin ich auch mal in den österreichischen Hauptnachrichten gelandet. Ich denke, ich war in fast allen Printmedien in Deutschland schon mal gefeatured worden mit einem Tweet, den ich so geschrieben habe.
Also kanntest du die gedruckte Version schon sozusagen?
Eigentlich hatte ich die gedruckte Version. Naja, es war dann schon so, das Buch dann, sage ich mal, auf diese 164 Seiten zu bekommen, war fast mehr ein ganz hartes Kuratieren im Endeffekt, weil ich habe, als ich angefangen hatte mit dem Buch, hatte ich schon auch über 70.000 Tweets geschrieben.
Es sind ja auch nicht nur deine drin, das muss man an dieser Stelle ja auch mal sagen, sondern du hast ja auch andere gesammelt.
Ja.
Hier sind doch auch andere Tweets drin, selbstverständlich sogar richtig in Bildern. So ein paar kleine Ausschnitte mal, Politik oder...
Genau, die sind aber alle von mir, ne? Die habe ich also alle geschrieben sozusagen. Ich habe noch Kurzgeschichten reingeschrieben. Es sind halt Bücher beziehungsweise Fotos, die ich so gemacht habe. Das Buch habe ich ja zusammen mit einer Illustratorin gemacht, mit der Tina Henschel, die halt einzelne Tweets, die wir am besten fanden, dann noch illustriert hat. Das heißt, es ist auch ein Designbuch im Endeffekt. Und es ist einfach schön zum Durchblättern.
Ja, man kann es gut so in der Tasche haben und immer mal gerade so für Bahnfahrten und so, finde ich super.
Genau.
Also so für Kurzstrecken.
Wenn man mal auf einer Party ein paar gute Sprüche braucht, dann sollte man vorher mal reingucken, dann ist man da derjenige, der die Runde unterhalten kann.
Und es ist aber, muss man ja auch nochmal erklären, das sind ja nicht nur Tweets, sondern du hast auch Geschichten geschrieben.
Ich habe auch Geschichten
geschrieben. Zum Beispiel geht es um die eben schon mal angesprochenen Filterbubbles. Ja. Es geht um die Einwegplastiktüte, die dich auch beruflich beschäftigt hat.
Die Millennials.
Genau. Ja. Es geht auch um, man kann sagen, Essen ist auch mal Thema einer Geschichte.
Ja, das Schandmal für Deutschland.
Genau, es geht... Also es sind alles Texte, die sind sehr kurz, haben aber einen riesigen Wortwitz. Also da hört man, finde ich, liest man den Werber wieder raus.
Ja.
Das liest sich sehr überlegt. Wenn so eine Geschichte dann knapp 3 Seiten lang ist, wie schnell schreibst du die, beziehungsweise was brauchst du an Vorbereitung?
Ich schreibe aus dem Bauch heraus. Ja. Also wirklich die Geschichten, die ich da geschrieben habe, die sind einfach, wenn ich mal im Flow bin, dann fließen die einfach
Also das heißt, du brauchst ein Thema und dann schreibst du los oder machst du dir vorher Stichpunkte, was du auf keinen Fall vergessen willst, welche Fakten mit rein müssen?
Gar nichts. Ich bin auch gar nicht so ein Typ. Ich fange einfach an zu schreiben, ich bin Bauchtyp, so eine Geschichte entwickelt sich dann halt. Ich hatte einfach den, zum Beispiel mit der Plastiktüte, die im Nordatlantik-Wirbel sich halt befindet, ne, diese Geschichte, da habe ich mir halt einfach vorgestellt, okay, ich bin jetzt eine kleine Plastiktüte, die im Nordatlantik-Plastikwirbel ist, von Aldi Süd, ne? Also verirrt, also hätte ja eigentlich im Südpazifik im Plastikwirbel sein müssen, ne? Also auch große Verwirrung, die da aufkommt. Und so hat sich dann halt einfach, wie gesagt, so das habe ich ja auch gesagt, ich habe als Werber gelernt, du darfst Leute nicht langweilen, sonst sind sie sofort weg. Und das, ich wollte, was ich nicht wollte in meinem Buch, ist, dass die Leute eine Sekunde gelangweilt sind. Ne? Ich kenne das selbst bei den schönsten Büchern, die man so liest. Ne? Es gibt bei mir halt auch mal Phasen, dass ich einfach gelangweilt bin. Dass ich denke so, okay, was soll diese Phase jetzt? Das nervt mich, das bringt mich nicht weiter. Das ist natürlich auch ein hoher Anspruch, wenn man jetzt ein 300-Seiten-Buch hat. Ist mir auch schon vollkommen klar. Es schafft ja eigentlich auch kaum jemand, das so hinzubekommen. Aber für das Buch war mir es halt sehr wichtig, dass die Menschen sich unterhalten fühlen. Und das merke ich halt auch bei den Lesungen. Das hilft mir auch. Meine Lesungen sind ja jetzt nicht so klassisch, ja, sondern da hilft mir auch meine Arbeit. Ich präsentiere ja sehr oft und muss dort halt auch Dinge verkaufen. Und ich merke halt, dass mir das hilft, weil meine Lesungen sind ja auch so aufgebaut, dass ich habe einen Song aufgenommen. Über 7 Shitstorms werden geschehen, nach der Melodie von Über 7 Brücken musst du gehen, was schon immer ein geiler Einstieg ist, weil die Leute dann einfach schon total verwirrt sind. Da beginnt jetzt eine Lesung mit einem Song und irgendein Typ macht Vollplayback und macht sich zum Idioten, ehrlich gesagt. dann haue ich ja immer noch eine PowerPoint dazwischen und dann lese ich immer noch die Stücke dazu. Ne? Und ich mache noch so launige, ich zeige einzelne Tweets und erzähle Geschichten dazu. Ich habe ja 2017 nach Meinung des Online-Dienstes BuzzFeed den lustigsten Tweet Deutschlands geschrieben, zum Beispiel. Und dann erzähle ich immer so ein bisschen die Geschichte, wie ist eigentlich dieses Foto entstanden, warum ist das passiert. Und das kam bis jetzt sehr gut an. Die Leute haben viel gelacht. Eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe, dass ich die Leute unterhalten
kann. Kannst du das beschreiben, welcher Tweet da ausgezeichnet worden ist?
Also es war, ich bin morgens unterwegs gewesen, gar nicht weit von mir weg zu Hause auf der Friedrichstraße. Und dann ging ich an so einem, ich nenne das jetzt mal, zu meiner Frau sage ich immer, so ein Nippesgeschäft. Ne? Meine Frau bleibt da immer stehen, ich sage, was ist das für ein Nippes?
Tant und Glitter.
Sowas, ja, eigentlich ganz schlimmes Zeug, was irgendwann im Plastikwirbel im Nordatlantik landen wird. Und da ging ich morgens vorbei und das war noch 2017 im Sommer, als diese Fidget Spinner gerade so der Hype waren. Und dann hing halt großen Zettel an der Tür, die Spinner sind eingetroffen. Und dann habe ich dieses Schild abfotografiert und habe drüber geschrieben, Deutschland 2017. Und da ging halt auch, da wurde, ich glaube, 6.000 oder 7.000 Mal geliked, wurde mehrere tausend Mal retweetet, wurde sehr in sehr vielen Medien halt einfach gefeatured. Und dann war es halt so Ende 2017, ehrlich, ich bin jetzt nicht die BuzzFeed-Zielgruppe, ne? Hat dann eine Kollegin das gesehen und hat gemeint, so, du bist auf Platz 1. Und dann habe ich mir die Liste angeguckt und war natürlich auch ein bisschen...
Gab es einen Preis?
Nein, natürlich nicht.
Die Ehre. Sind alles Sachen, die du jetzt geschildert hast, die ja von der Kürze leben. Ja. Auch diese Texte noch Kürze, du hast gerade schon gesagt, 300 Seiten wäre schon was, das hinzukriegen ohne große Langeweile. Also brauchst du die Kürze auch für deine Texte? Brauchst du diesen Druck der wenigen Zeilen?
Also ich glaube halt, ich habe ja schon, sage ich mal, ein Nachfolgeprojekt im Kopf. Ich habe das auch mit dem Verleger schon mal vorbesprochen, was dann wirklich ein Roman wäre, was halt was anderes ist als das, was ich jetzt dort abgeliefert habe. Und davor habe ich natürlich auch Angst, Respekt, etwas zu machen, was längere Abläufe verlangt, wo nicht in jedem Absatz ein Hammer sein muss, wo die Leute dann wieder schmunzeln, wo ich halt vielleicht auch nicht von vorne bis hinten einen Wortwitz-Massaker machen kann. Aber vielleicht kriege ich sogar auf 300 Seiten hin und dann...
Aber du hast ja ganz viele, du hast schon gesagt, du hast so viele unterschiedliche Sachen geschrieben, du hast Werbung gemacht, jetzt schreibst du politische Texte, du machst Kampagnen, wo auch viel geschrieben wird. Du warst Kolumnist für eine deutsche Ausgabe einer türkischen Tageszeitung.
Auch,
hast
ja,
auch
stimmt,
Kolumnen
ja.
geschrieben.
Meine Frau ist Türkin.
Du hast so viele verschiedene Dinge gemacht und nun hast du vorhin gesagt, wenn du schreibst, immer aus dem Bauch raus. Mhm. Ist das bei allen Texten so oder gehst du an unterschiedliche Texte unterschiedlich ran?
Also es gibt natürlich schon auch Unterschiede. Wenn ich ein ganz schwieriges Thema beruflich habe, ne, wir sagen ja hier immer in meiner Agentur, wir bohren hier auch die dicken Bretter. Ne? Da geht es dann um Themen wie Respektrente. Ja? Was bedeutet das eigentlich? Das muss auch mal erklärt werden. Dann sind das auch Texte, wo ich mich selber auch erstmal einlesen muss. Die kann ich nicht selber aus dem Lameng, ne, so machen, sondern ich muss mich erstmal wirklich schlau machen. Ich muss es auch selber verstehen und dann muss ich es in Sprache so übersetzen, dass jeder andere Mensch das halt auch versteht, weil ich bekomme ja teilweise Texte, die sind halt im Beamtendeutsch geschrieben, auf Fachchinesisch und die muss ich sozusagen übersetzen, nenne ich das jetzt mal.
Ein paar Sachen hast du schon angedeutet. Also erstmal können wir sagen, hauptberuflich Twitterer sein geht, glaube ich, noch nicht. Vielleicht hat das schon
Leider.
Jemand gemacht. Aber das, was du machst, heißt Executive Creative Director. Mhm. Und das, was es ist, ist eine politische Kommunikationsagentur. So heißt es, glaube ich, richtig. Und du hast schon gesagt, du hast verschiedene Sachen auch gemacht für die Bundespolitik. Du hast eine Wahlkampagne gemacht, zum Beispiel für Bündnis 90 Die Grünen mitentwickelt. Du hast für verschiedene Bundesministerien auch gearbeitet im Rahmen der Agenturarbeit. Stehst du dir da manchmal selbst im Weg, wenn du bei Twitter Dinge kommentierst? Also hast du da sowas wie eine Schere im Kopf, weil du denkst, du könntest Kunden verprellen durch das, was du da an Meinungen kundtust?
Also Passiert ist das noch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe bisher eher positive Rückmeldungen bekommen. Also mir ist es schon zweimal in Präsentationen passiert, dass jemand auf mich zukam und meinte, ich kenne Sie, Herr Frommer, ich mag Ihre Tweets. Einmal hat einer gesagt, ich verehre Sie. Ne, meine Chefs haben geguckt wie ein Auto.
Es wird jetzt viele erstaunen, weil ja die große Meinung vorherrscht, dass aus der Bundespolitik eh keiner bei Twitter ist.
Ja, sind schon ein paar. Ja. Nee, also bis jetzt nicht. Aber ich muss auch gestehen, na klar bin ich auch, ich will ja jetzt hier niemandem schaden oder sowas. Und wenn wir jetzt einen Kunden haben oder so, wie ein Ministerium, dann würde ich jetzt nicht anfangen und würde jetzt deren Politik in Grund und Boden schreiben. Wobei wir schon mal auch das haben wir nicht mehr, dieses Ministerium, aber ich habe hier schon mal auch für ein Ministerium gearbeitet, die Dinge gemacht hat, die ich nicht so gut fand. Ne? Aber dann würde ich das niemals auf Twitter zerpflücken, ne? Weil das ist schon mein, da muss ich, das ist hier mein Beruf und da muss ich mich dann auch entsprechend zurücknehmen.
Also würdest du schon sagen, es gibt Unterschiede zwischen einem Pressetext für die Grünen und einem Tweet?
Auf jeden Fall. Wobei ich auch schon Textideen, die ich in Tweets hatte, dann auch für Kampagnen genutzt habe. Ist schon öfter vorgekommen, zum Beispiel den Begriff, die Headline Klimaschutz ins Grundgesetz oder Tierschutz ins Grundgesetz war es, den habe ich immer für die Grünen benutzt. Und das Ding Grundgesetz habe ich vorher immer mal Scheiß auf Twitter benutzt. Und manchmal fallen mir halt so Tweets dann wieder ein, wenn wir irgendein Thema haben und da sind dann schon teilweise Kampagnen draus entstanden oder eben einzelne Headlines für Kunden, die wo die dann auf Plakate kamen oder in Anzeigen oder in Social Media als Kachel oder so.
Was Dirk von Gehlen von dir denkt, das habe ich vorhin schon vorgelesen. Ich habe auf der Infoseite der Republika auch noch was gefunden. Da steht über Alf Frommer, wenn er nicht gerade zwischen elitepartner.de und bu.com hin und her surft, lebt er klammheimlich seinen Hajo Schumacher-Fetisch aus. Und auch wenn das als Scherz gemeint ist, steckt ja bekanntlich immer so ein Funke Wahrheit in jedem Scherz. Also ja. Wie ist es mit dir und Hajo Schumacher, der hier auch schon zu Gast war übrigens?
Ehrlich, ja. Grüße Hajo Schumacher, wenn Sie nächste Woche diese Folge hören, dann grüße ich Sie. Also Republika war ich 2012, ja, das ist ja schon ein paar Tage her, ist ja Wahnsinn, du hast ja richtig recherchiert.
Ja, selbstverständlich.
Also, unglaublich. Ja, ich war 2012 einmal auf der Republika, habe da einen Scherzvortrag mit Christopher Lauer gemacht, ne, natürlich nichts Ernsthaftes, ich möchte jetzt nicht, gehöre jetzt nicht zu diesen Interneterklärern, die dir sagen, so funktionieren Bubbles und darum müssen wir jetzt das machen und das sind die richtigen Strategien gegen Hass im Netz, sondern
aber du könntest das, weil du lange genug dabei bist.
Ich könnte das machen, aber ich finde, es gibt so viele Leute, die das machen und die das vielleicht auch besser machen können als ich und ich habe für mich meine eigene Tonalität gefunden. Ich finde gestammelte Werke, ich sag immer so scherzhaft dazu, das ist ein Buch, was dir die Welt erklärt, ohne dir die Welt erklären zu wollen. Und das finde ich ganz wichtig, weil wir haben ja, es ist ja auch so, Menschen sind heute immer komplett unsicher.
Wollen auf der anderen Seite aber auch nichts erklärt haben.
Wollen vielleicht auch nichts erklärt haben und so. Und dieses Buch ist halt so, dass es zum Nachdenken, finde ich, auch anregt. Jetzt, es kommt vordergründig sehr lustig rüber. Ich finde, es hat hintergründig, aber glaube ich auch ein paar ganz gute, intelligente Gedanken auch zur Betrachtung der Gegenwart.
Elegant den Bogen zur Nichtbeantwortung der Frage, was ist mit dir und Hajo Schumacher?
Ja, eigentlich ist mit Hajo Schumacher jetzt irgendwie gar nichts mehr. Ehrlich gesagt, das ist jetzt schon fast 8 Jahre her. Ich weiß gar nicht, wie der Scherz entstanden ist.
Aber also es war nicht so, dass der in irgendeiner Weise, also dass das Schreiben für dich vielleicht vorbildlich war.
Vielleicht ging es ums
Aber
Laufen.
Aber wenn wir dann sozusagen bei in Anführungszeichen Vorbildern sind, wen gibt es denn da bei den Schreibenden, den du nennen würdest? Gibt es Leute, an denen du dich orientierst, die du gut findest, die du gerne liest aus dem journalistischen, aus dem Autorenbereich?
Also für mich ein Dauerbrenner im Journalismus wird immer Heribert Prantl sein, der begleitet mich auch schon. Ich habe in München studiert und hatte damals immer die Süddeutsche Zeitung abonniert. Studentenabo war noch günstig. Jetzt, glaube ich, zahle ich für eine Ausgabe so viel wie damals für das ganze Studentenabo.
Aber bist du auch kein Student mehr.
Nein, ich bin auch kein Student mehr trotzdem. Aber nein, klar. Aber ich bin ja auch froh, ich unterstütze ja auch gerne guten Journalismus. Ne? Und ich habe auch noch ein Abonnement der Süddeutschen Zeitung. Und für mich ist Heribert Prantl, was seine Auffassung, seine politischen Kommentare angeht, finde ich, ist er immer noch richtungsweisend, mag ich total gerne. Ich mag auch Caroline Ehmke sehr gerne, sag ich mal, von ihrer Intelligenz her, wie sie Gesellschaft versteht und auch zu erklären versucht. Das hat unglaublich hohes Niveau und die Texte, die ich von ihr lese, die geben mir jedes Mal wieder etwas. Ich finde, ein Text sollte dir immer irgendeinen zentralen Gedanken, einen Satz oder so mitgeben, und wenn er das tut, dann war er ein guter Text. Und das ist genauso auch mit Büchern. Manchmal, klar, man kann sich ja nicht ein ganzes Buch merken, aber manchmal bleiben ja so einzelne Sätze dann auch mal hängen, und das finde ich dann immer sehr gut, und das tut sowohl ein Heribert Prantl als auch eine Caroline Ehmke.
Wo wir dann schon bei Büchern sind, kommen wir zu einer beliebten Rubrik in diesem schönen Podcast, die Schreibenden, nämlich den Buchtipps. Und ja, auch du hast deine drei Liebsten mitgebracht.
Die Schreibenden von Anja Görz.
Ja, die drei Liebsten ist jetzt schwierig zu sagen, weil das verändert sich natürlich auch immer so. Ich habe jetzt mal, zwei aktuelle Bücher und eins, was eigentlich auch schon wieder aktuell ist, aber gar nicht so aktuell mehr ist. Ich habe in diesem Jahr von Juan Moreno 1000 Zeilen Lüge gelesen. Das fand ich ein sehr interessantes Buch, einfach aus dem Grund heraus, weil natürlich es ist ein sehr politisches Buch. Es geht halt um Journalismus und Fake News und den Umgang damit.
Von Kollegen Klaas Relotius, der sich genau, viele Geschichten offenbar ausgedacht hat.
Und es ist halt auch ein Krimi, ne? Also eigentlich ist es ein total interessanter Krimi, weil da ist jemand, dem ist was aufgefallen, der zeigt halt, wie er recherchiert, er war kurz vor dem, es ist auch fast ein Drama, weil seine Chefs haben ihm ja nicht geglaubt, die haben lieber gedacht, so ihr Schönschreiber, der jedes Jahr die wichtigsten Reporterpreise abräumt, einen nach dem anderen, ist kein Betrüger, und derjenige, der dort etwas sagt, ist eher so ein neidischer Nestbeschmutzer, der Edelfeder den Erfolg nicht gönnt. Das ist eine super interessante Mischung, weil man auch ein bisschen den Einblick bekommt, wie funktionieren große Verlagshäuser, auch im Endeffekt unter was für einem Druck auch der Journalismus steht. Einfach, man will Qualität und was ganz Besonderes abliefern, und der Relotius hatte einfach gemerkt, auch wie eigentlich ist es auch, der hat Social Media Texte geschrieben eigentlich, ja, weil der sich eigentlich immer eine Traumwelt ausgedacht hat, die sehr schön schwarz und weiß war, ja, wo man das genau trennen konnte. Und auch Juan Moreno schreibt ja in dem Buch, was ich auch sehr gut fand, dass eigentlich am meisten das Problem ist von Journalisten, dass die Welt sich nicht so einfach in schwarz und weiß unterteilen lässt, ja, dass immer alles ganz schwierig und kompliziert ist. Und das fand ich super interessant, weil genau das ist es, und genau das fehlt uns auch, glaube ich, zurzeit auch in der Diskussionskultur im Netz, dass immer nur gesagt wird, es ist so weiß oder es ist so schwarz. Dabei ist es oft in so vielen Zwischentönen, die dazwischen sind, und es lässt sich gar nicht so klar trennen. Und genau das, diese Mechanismen hat der Klaas Relotius bedient, super schön geschrieben, wahrscheinlich ist er auch ein Top-Romanautor, vielleicht ist er irgendwann auch mal bei den Schreibenden.
Mal sehen.
Könnte interessante Dinge wahrscheinlich erzählen. Und das ist, also top, kann ich nur jedem empfehlen, das ist ein Buch, das habe ich wirklich in 2 Tagen gelesen. Lässt sich auch super gut, einfach weil es auch so ein Krimi ist, zieht halt einem so rein. Ne? Dann ein zweites Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, ist Agent-Terrorist, also von Denis Yücel. Auch eine super interessante Geschichte halt einfach. Also du hast es ja schon erwähnt, ich habe auch mal für dieser Bach geschrieben, ist so zustande gekommen, ich bin selber mit einer Türkin verheiratet. Das kann ich vielleicht dann auch nochmal sagen, ich schreibe keine Tweets mehr über die Türkei und über die Politik dort, weil ich möchte in das Land ja noch einreisen, weil ich da Familie habe, und möchte vor allen Dingen auch wieder ausreisen.
Verstehe ich, ja.
Deswegen sage ich nichts mehr zu innenpolitischen Themen der Türkei und auch zu Herrn Erdogan. Das interessiert mich halt einfach auch daher, weil es natürlich auch zeigt, wie die Situation sich in der Türkei entwickelt hat, gerade auch in den letzten 3,5 Jahren nach dem Putschversuch im Juli 2016. Und es ist halt auch wieder ein super interessantes Buch. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes Agent-Terrorist. Ne? Ist auch ein Krimi irgendwie. Ein Mann wird zu Unrecht beschuldigt, ein Terrorist zu sein. Ne? Heutzutage ist ja jeder irgendwo auf seine Art und Weise Terrorist, wenn der Richtige kommt. Ne? So, das ist ja, früher gab es ja RAF oder so. Heute ist irgendwie jeder Terrorist, ehrlich gesagt. Muss nur der Richtige kommen, der ihn zum Terroristen erklärt. Ne? Das kann jedem sehr schnell passieren. Und das ist natürlich für mich auch ganz interessant, weil, ja, wie gesagt, ich fahre ja öfter auch in die Türkei und das ist natürlich auch dann immer so, wenn man in dem Land ist und man kennt die Menschen dort, dann ist es immer noch mal was anderes, als wenn man es halt nur so aus der Zeitung oder so kennt. Natürlich sind ganz viele liebe Menschen, die dort, tolle Menschen, die dort wohnen, bin ich auch sehr froh. Das bereichert mein Leben auch, dass ich da hinfahren kann, dass ich auch noch mal eine andere Kultur kennengelernt habe und ich will jetzt, wie gesagt, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, jetzt auch nicht zu viel dazu sagen, aber für mich ist es halt ein interessanter Einblick, wie sich die Politik dort verändert hat und was das dann auch für Folgen haben kann und wie der Herr Yücel damit umgegangen ist. Eigentlich ja auch wieder jetzt ein Buch über Journalismus im Endeffekt auch. Ja, das finde ich sehr interessant, kann ich auch nur empfehlen. Und das dritte Buch, das sind die Tagebücher, sage ich mal, von Helmut Kohl. Die habe ich jetzt noch mal rausgekramt, ne? 30 Jahre, wir haben gerade eben ja noch mal drüber geredet, du hast ja auch dein Buch ja gerade noch mal mitgebracht, 30 Jahre ist ja jetzt die Wiedervereinigung her. Es gibt ja diese Tagebücher, gibt es ja drei Teile, sage ich mal, von seiner ersten Phase der Kanzlerschaft bis 1989 und dann von 1990 bis 1994. Ich habe jetzt noch mal in das Buch 1990 bis 1994 in die Tagebücher reingeguckt, weil es halt einfach ganz interessant ist, noch mal zu sehen aus seiner Sicht, der unser Kanzler der Einheit, ne, geliebt, verehrt, gehasst, keine Ahnung, alles Mögliche, wie er das damals so gesehen hat und wie die Politik sich damals entwickelt hat. Ich war damals halt ein junger Mann, als die Wiedervereinigung stattfand und habe das natürlich schon auch alles mitbekommen und war sehr glücklich. Und das dann halt jetzt noch mal nachzulesen, die Bücher sind ja, glaube ich, auch so 10 Jahre alt oder ein bisschen mehr, finde ich jetzt aktuell ganz interessant nochmal, weil man ja viele von den Hoffnungen, die 1990 in der Wiedervereinigung waren, natürlich, die Freiheit, die ist gekommen, Meinungsfreiheit, ne?
gibt's ja nicht mehr,
ne? Kleiner Scherz, gibt's natürlich, aber es sind natürlich auch viele Dinge passiert, wie die Treuhand und die Massenarbeitslosigkeit, die Massenabwicklung von Industriebetrieben in der DDR, die dann zur Massenarbeitslosigkeit und vielleicht auch ist da sozusagen auch schon die Keimzelle des Problems, die jetzt bei der AfD ist. Warum wählen gerade ostdeutsche Männer überproportional die AfD als Protestpartei? Viele von diesen Gründen liegen eigentlich schon auch in dieser Zeit von vor 30 Jahren. Und das jetzt nochmal nachzulesen, finde ich sehr interessant und kann ich auch nur jedem empfehlen.
Es sind jetzt drei Bücher gewesen, die, ich sag mal, im weitesten Sinne politische Bücher.
Ja.
Liest du zur Unterhaltung auch mal einen Roman oder einen Thriller?
Ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Thriller lese ich eigentlich gar nicht, interessiert mich nicht, ehrlich gesagt. So, ich finde es, ja, flasht mich nicht. Ich habe ja selber politische Wissenschaften studiert. Ich mag gerne Biografien, lese ich auch total gerne. Damals die Biografie von Bud Spencer habe ich sehr gerne gelesen. Bin ja so seiner Generation in den 80ern mit dem blöden Haut-drauf-Film bin ich ja so ein bisschen mit aufgewachsen. Der war ja immer der große, starke Mann. Ne? Wenn man ein kleiner Junge ist, dann war das immer so das Sinnbild für Männlichkeit, ne? Denn der hat die Probleme gelöst mit Humor und mit der Faust. Ich lese auch Romane, aber ich muss sagen, in den letzten Jahren, vielleicht auch durch den Beruf, ich bin ja jetzt seit knapp 5 Jahren in dieser Agentur für politische Kommunikation, lese ich halt sehr gerne mehr, ja, politische Bücher und gar nicht mehr so sehr Romane.
Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, einen Roman zu schreiben, nach dem Buch, das jetzt vorliegt, Ist das was, wo du sagst, dann konzentriere ich mich auch, was das Lesen angeht, auf Stoffe, die dann dem, was ich machen will, ähnlich sind, um mich zu inspirieren? Oder vermeidest du es erst recht, weil du Angst hast, was in Anführungszeichen abzuschreiben?
Die Sache ist die, dass ich, wie gesagt, so ein Bauchmensch bin, ne? Und ich kann dir eigentlich noch gar nicht so sagen, wenn ich jetzt erstmal richtig im Flow drin bin, wohin dieses Buch, wenn ich es dann wirklich auch schreibe, hinführen wird. Natürlich möchte ich auch meinen eigenen Stil entwickeln. Ich glaube, ich habe auch einen eigenen Schreibstil, den möchte ich auch nicht verlieren. Das ist eine Sache, die ich als sehr wichtig empfinde, und wahrscheinlich muss ich wieder so auf meine Mischung aus, dass ich Unsinn mit Sinn kombiniere. Das wird wahrscheinlich so das Grundgerüst auch eines möglichen Romans von mir sein, ja.
Dann behelfen wir uns bis dahin erstmal mit Frau Maas gestammelten Werken, erschienen bei Feinbuchs, und alles nachzulesen und mit Illustrationen, wollen wir auch nochmal sagen, von Tina Henschel.
Ja.
Herzlichen Dank, dass du hier warst und ein bisschen über dein Schreiben erzählt hast.
Vielen Dank.
Viel Erfolg fürs nächste Buch.
Dankeschön.
Die Schreibenden von Anja Goertz.